»Wer sind Sie?« fragte Newt. Er trug nur seine Schlafanzughose und ein kühler Wind wehte durch die offene Tür. Der Mann balancierte den Karton vorsichtig aus, zog eine Karte aus der Innentasche seiner Jacke und reichte sie Newt. Die Aufschrift lautete »Giles Beddicomb, Roby, Roby, Redfern and By Chance, Rechtsanwälte. 13 Demdike Chambers, Preston.« »Ja?« fragte Newt. »Was kann ich für Sie tun, Mr. Beddicomb? Sie könnten mich zum Beispiel eintreten lassen.« »Sie kommen nicht zufällig mit einer gerichtlichen Verfügung oder so?« erkundigte sich Newt. Die Ereignisse des vergangenen Abends hingen wie eine Gewitterwolke in seiner Erinnerung. Wenn er sich auf sie zu konzentrieren versuchte, gerieten Formen in Bewegung. Doch vage war ihm bewusst, dass ein paar Sachen beschädigt worden waren, und er erwartete, irgendwie dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. »Nein«, sagte Mr. Beddicomb und wirkte ein wenig beleidigt. »Wenn es um solche Banalitäten geht, schicken wir einen Assistenten.« Er ging an Newt vorbei und stellte den Karton auf den Tisch. »Um ganz ehrlich zu sein«, fügte er hinzu, »an dieser Sache sind wir alle sehr interessiert. Mr. Bychance hätte sich fast dazu hinreißen lassen, selbst herzukommen, aber seit einiger Zeit steht es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten.« »Hören Sie«, sagte Newt, »ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden.« »Dies gehört Ihnen«, erwiderte Mr. Beddicomb, deutete auf den Karton und lächelte wie Erzieraphael, wenn er mit einem Zauberkunststück begann. »Jemand hat es Ihnen überlassen, und der Auftraggeber gab uns genaue Anweisungen.« »Ein Geschenk?« Newt betrachtete den mit Tesafilm verklebten Karton argwöhnisch, zog dann eine Schublade auf und griff nach einem Messer.
»Eher ein Nachlass«, korrigierte Mr. Beddicomb. »Wissen Sie, wir bewahren ihn schon seit 300 Jahren auf.«
»Zum Teufel auch, was hat das zu bedeuten?« fragte Newt scharf. Es lief ihm kalt über den Rücken, als ein Verdacht in ihm aufkeimte. Nervös saugte er am blutenden Finger, in den er sich geschnitten hatte.
»Es ist eine seltsame Geschichte. Haben Sie was dagegen, wenn ich Platz nehme? Und natürlich kenne ich nicht alle Einzelheiten. Immerhin arbeite ich erst seit 15 Jahren für Roby, Roby, Redfern und By Chance. Aber...«
Die Lieferung des Kartons erfolgte kurz nach der Gründung der Kanzlei. Redfern, By Chance und die beiden Robys, ganz zu schweigen von Mr. Beddicomb, waren damals noch Zukunftsmusik. Ein junger Anwalt, dem es schwer fiel, die monatliche Miete zu bezahlen, nahm ihn entgegen und stellte erstaunt fest, dass jemand einen Brief daran festgebunden hatte. Darauf stand sein Name. Der Umschlag enthielt detaillierte Instruktionen und 5 interessante Hinweise auf die Geschichte der nächsten 10 Jahre. Wer sie zu nutzen verstehe, so hieß es, könne genug Geld verdienen, um eine erfolgreiche Karriere als Rechtsanwalt zu finanzieren. Der Karton sollte mehr als 300 Jahre gut aufbewahrt und anschließend zu einer bestimmten Adresse gebracht werden.
»Natürlich kam es im Lauf der Zeit zu erheblichen personellen Veränderungen in der Kanzlei«, erklärte Mr. Beddicomb. »Aber der Karton gehörte immer zum Inventar.«
»Ich wusste gar nicht, dass es schon im 17. Jahrhundert Alete Babynahrung gab«, sagte Newt.
»Oh, damit wollte ich nur den Inhalt während der Fahrt hierher schützen«, erwiderte Mr. Beddicomb.
»Und in all den Jahren hat niemand festzustellen versucht, was es mit dem Nachlass auf sich hat?«, fragte Newt.
»Nun, ich glaube, 2 meiner Vorgänger gaben ihrer Neugier nach«, antwortete Mr. Beddicomb. 1757 Mr. George Cranby und 1928 Mr. Arthur Bychance, der Vater des gegenwärtigen Mr. Bychance.«
Er hüstelte.
»Offenbar fand Mr. Cranby einen Brief.«
»An ihn adressiert, nehme ich an«, warf Newt ein. Mr. Beddicomb lehnte sich ruckartig zurück.
»Ja, in der Tat. Woher wissen Sie das?«
War nur eine Vermutung, Newt seufzte. Nun, was geschah dann?
Haben Sie diese Geschichte schon einmal gehört?
Fragte Mr. Beddicombe misstrauisch. Sie klingt zumindest in gewisser Weise vertraut. Kam es zu einer Explosion?
Nun, es heißt, Mr. Cranby erlitt einen Herzanfall. Mr. Bychance erbleichte, legte den Brief zurück und verbot, den Karton noch einmal zu seinen Lebzeiten zu öffnen. Wer es trotzdem wagte, einen Blick hineinzuwerfen, so meinte er, werde auf der Stelle entlassen.
»Eine schreckliche Drohung«, kommentierte Newt spöttisch.
»Im Jahr 1928 genügte sie, um Gehorsam zu erzwingen. Nun, die Briefe befinden sich noch immer darin.«
Newt öffnete den Karton, und sein Blick fiel auf eine eisenbeschlagene kleine Truhe. Sie hatte kein Schloss.
»Worauf warten Sie noch?« drängte Mr. Beddicombe aufgeregt. »Heben Sie den Deckel. Ich möchte wirklich gern wissen, was die Kanzlei mehr als 300 Jahre lang aufbewahrt hat. Meine Kollegen und ich haben Wetten abgeschlossen.«
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte Newt großzügig. »Ich koche uns einen Kaffee, und Sie sehen sich den Inhalt der Truhe an.«
»Ich? Halten Sie das für richtig?«
»Warum sollte es falsch sein?« Newt betrachtete die Kochtöpfe über dem Herd. Einer erschien ihm groß genug für sein Vorhaben. »Nur zu, ich habe nichts dagegen. Sie sind mein Bevollmächtigter.« Mr. Beddicombe streifte den Mantel ab.
»Nun, wenn Sie es so ausdrücken«,
er rieb sich die Hände,
»dann könnte ich meinem Enkel etwas erzählen.«
Newt nahm eine Kasserolle und legte die Hand vorsichtig auf den Türgriff.
»Das hoffe ich für Sie«, murmelte er. »Also gut«,
etwas knisterte leise.
»Was sehen Sie?« »Zwei geöffnete Briefe«, entgegnete Mr. Beddicombe. »Oh, und einen dritten, adressiert an...«
Newt hörte das Knacken eines Wachssiegels, gefolgt von einem Klappern auf dem Tisch. Jemand schnappte nach Luft und ein Stuhl kippte um. Mr. Beddicombe stürmte durch den Korridor, lief nach draußen und rannte zu seinem Wagen. Wenige Sekunden später heulte ein Motor auf, und durchdrehende Reifen hinterließen zwei tiefe Furchen im Kies. Newt nahm die Kasserolle vom Kopf und schob sich langsam hinter der Tür hervor. Vorsichtig griff er nach dem Brief, und es überraschte ihn nicht sonderlich, ganz oben an Mr. G. Beddicombe zu lesen. Die Zeilen darunter lauteten: »Hier isset ein Florin-Anwalt. Laufige schnell! Denn sonst erfahret die ganze Welt von deinem Verhältnis mit Fräulein Spidden, der Schreibmaschinensklavin.« Newt las auch die beiden anderen Briefe. Das vergilbte und an George Cranby adressierte Blatt vermittelte folgende Botschaft: »Ziehige deine Diebeshand zurück, Meister Cranby. Ich weiße genau, dass du die Witwe Pläschkin am letzten Michaelistag bestohlet hast, du alter Kuchenklauer.« Newt fragte sich, wie die Justiz des 18. Jahrhunderts Kuchendiebe bestraft hatte, wahrscheinlich mit dem Galgen. Und der für den neugierigen Mr. Bychance bestimmte Brief: »Du habest deine Kameraden im Stich gelassen. Leg diesen Brief zurück, sonst höret die Welt, was am 7. Juni 1916 wirklich geschah.« Die kleine Truhe enthielt auch ein Manuskript. Newt starrte darauf hinab.
»Was ist das?« ertönte es hinter ihm.
Der junge Mann wirbelte herum. Anathema lehnte an der Tür, sah aus wie ein attraktives Gähnen mit Beinen. Newt wich an den Tisch zurück.
»Oh, nichts, nichts weiter. Nur eine kleine alte Truhe mit vergilbtem Papier. Jemand muss sich in der Adresse geirrt haben. Der Postbote.«
»Der Postbote?« wiederholte Anathema. »Am Sonntag?« Sie schob Newt beiseite. Er hob die Schultern und beobachtete, wie Anathema das Manuskript zur Hand nahm. Weitere freundliche und zutreffende Prophezeiungen von Agnes Spinner, las sie, über die zukünftige Welt nach dem verhindrichten Weltuntergang. Die Geschichte isset noch lange nicht zu Ende. Oh mein Gott! Anathema legte das Manuskript ehrfürchtig auf den Tisch und wollte sich der ersten Seite zuwenden. Newt berührte sie sanft am Arm. »Sieh die Sache einmal aus diesem Blickwinkel«, sagte er. »Möchtest du den Rest deines Lebens als Nachfahrin verbringen?« Anathema sah auf. Ihre Blicke begegneten sich.